Willkommen zu einer weiteren Folge von Magic Websites, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle notwendigen Informationen für deine Website hast, sei es Content Marketing, Copywriting oder Webdesign. Ich bin Michael und heute sitze ich tatsächlich das allererste Mal mit unseren beiden Co-Hosts da, mit dem Benny und mit dem vormals Mr. X, dem Felix. Hi, schön, dass ihr dabei seid heute.
Ja, hi zusammen.
Ja, hallo, hallo.
Die erste Dreierrunde.
Die erste Dreierrunde. Wir haben es aber innerhalb der versprochenen 6 Folgen geschafft, auch mal zu dritt was aufzunehmen.
Ja. Wer hätte gedacht, dass es noch klappt?
Ja, Michael, ja, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
Was habe ich für ein Thema mitgebracht? Ich wusste nicht, dass die Themenwahl meine Aufgabe ist. Aber dann, wenn ich schon die freie Wahl habe, dann lasst uns doch mal darüber sprechen, wie du es schaffst oder wie wir es schaffen, dass eine Webseite auch die Performance bringt, für die sie eigentlich da ist. Weil es gibt so viele schöne Websites, die so furchtbar schlecht sind. Was kann ich so tun, um ja aus SEO-Perspektive, aus Performance-Sicht, aus Lesbarkeit und 100.000 Analysen, die man da so fahren kann, was kann ich machen, damit meine Seite gut aussieht? Also das so als grobes Überthema oder vielleicht starten wir einfach damit rein, Felix. Woher weiß ich denn, ob meine Seite gut oder schlecht ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also viele, die jetzt gerade mit einer neuen Seite starten, und ich denke, da werdet ihr zwei mir zustimmen, die sind ja erstmal total happy, wunderbar, die neue Seite ist live. Und für einen selber ist das ja dann wie so ein magischer Moment, endlich in die Öffentlichkeit zu treten. Und da hattest du, Benny, ja in einer der letzten Folgen das Thema Fehler auf einer Seite mal kurz angesprochen, so von wegen, oh, da ist uns was aufgefallen, da fehlt noch was im Absatz, müssen wir ganz schnell beheben, weil uns rennen die Besucher auf der Seite die Tür ein, was ja in der Regel nicht der Fall ist. Mhm. Und mein erster Ansatz wäre, und auch als Tipp für jeden, der eine neue Website hat, geht einfach mal im Google Chrome Browser auf die Seite, macht Rechtsklick untersuchen und geht im Menü mal auf den Lighthouse Check von Google und lasst da einfach mal die Performance Analyse drüber laufen, und dann bekommt ihr bei eurer Seite, egal wie neu oder alt sie ist, mal einen ersten Eindruck darüber, wie die Seite aus Performance Sicht funktioniert, wie die SEO-Performance auf der Seite ist, und ihr habt vor allem erstmal erste Anhaltspunkte, um zu gucken, wo könnte man vielleicht noch was optimieren. Sind vielleicht Bilder zu groß? Ich glaube, da kannst du, Benny, nachher noch ein bisschen was zu sagen, was auch neue Bildformate betrifft auf Webseiten, die man jetzt nutzen kann, oder die Bildgröße generell. Ja, und da bekommt man ersten Eindruck darüber, wie gut jetzt die Seite funktioniert.
Und ich sag als kleine Ergänzung, dieser Lighthouse-Test, der ist manchmal, je nachdem wie viel Platz man hat, hinter so einem Doppelpfeil versteckt. Also falls man den suchen sollte, dann einfach auf diesen Doppelpfeil klicken, dann öffnet sich so ein kleines Menü und da dann auf den Lighthouse. Und es gibt auch zwei verschiedene Tests, einmal die mobile Variante getestet und einmal die Desktop-Variante. Ich meine, Felix, verbessere mich, wenn ich falsch liege, dass Google inzwischen intern eher die mobile Variante testet, und daher kommen auch die ganzen Bewertungen. Also Google sagt Mobile First. Genau. Deswegen macht es natürlich Sinn, durchaus die mobile Variante erstmal zu testen und später dann erst den Desktop zu optimieren. Meistens ist aber so, dass die Desktop-Variante deutlich performanter ist als die mobile Variante, weil dann eine andere Geschwindigkeit, die da dem Test quasi zugrunde liegt. Ja, ich glaube, die testen immer noch mit 3G oder sowas läuft der Test, der was finde ich persönlich total albern ist inzwischen.
Naja,
aber Google macht es halt noch. Aber ja, wir sind ja auch in Deutschland, genau. Ich kenne es ja von mir auch. Ich wohne ja sehr ländlich hier und ich fahre hier manchmal mit dem Auto und dann habe ich gar keinen Empfang mehr. Also dann wäre auch ein Test mit 3G hinfällig, mit ohne Empfang geht dann gar nichts mehr.
Naja, eben. Ich habe mal gelesen, macht es Sinn, dass dann dass du diesen Lighthouse-Test eigentlich nur machen sollst im Inkognito-Modus und mit leerem Cage?
Leeren Cage weiß ich nicht genau, aber Inkognito-Modus eigentlich aus dem Grund, weil halt auch diese ganzen Tools oder Extensions nicht geladen werden, die Performance dann nochmal negativ beeinflussen können. Ich mach's mittlerweile so, ich lasse das in beiden Versionen laufen, weil klar sind das die optimalsten Bedingungen, wenn man es im Inkognito-Modus macht, aber in der Regel surfen die Leute ja nicht im Inkognito-Modus, und deswegen ist mein Ansatz eigentlich der, dass auch in der normalen Variante, wenn alle Extensions mitgeladen werden, dass halt trotzdem der Test gut ablaufen sollte. Also ich fahre immer beide Varianten und vergleiche
so ein bisschen. Mach ich genauso, und ich auch wenn jetzt natürlich Kunden auf mich zukommen und sagen, oh Gott, mein Lighthouse-Speed ist total schlecht. Ich gebe einfach den Hinweis, es kann auch sein, dass deine Browser-Plugins da einfach negative Auswirkungen drauf haben und deswegen der Test ein bisschen schlechter aussieht. Und dann gebe ich oft den Hinweis, ich glaube, Michael, wir hatten es mal bei deiner Page, hatte ich dir gesagt, mach's im Inkognito-Modus, dann hast du den neutralen Wert im Prinzip, der nicht beeinflusst ist. Aber wie Felix schon sagt, klar, alle von uns haben irgendwie Plugins installiert und die haben einfach Einfluss auf den Page-Speed. Da sind wir dann im Prinzip selbst schuld.
Genau, das war damals nach der Rüge von Felix, dass meine Seite zu langsam lädt. Die neue Seite. Und ich gleich gesagt, Benni, das kann nicht sein.
Nee, dann habe ich auch gesagt, das kann auch nicht sein. Weil ich persönlich lege da auch sehr großen Wert drauf, dass die Seite natürlich optimiert ist und ich lasse es nicht so weit kommen, dass der Kunde der Erste ist, der nachher diesen Lighthouse-Test macht, sondern den mache ich schon ein paar Mal und optimiere dann natürlich auch dementsprechend.
Was ist auch dein Ansatz? So von mein der Ansatz? Prozentzahl?
Also ich sag mal in den komplett grünen Bereich, also 90 plus definitiv, also zumindest bei der Leistung. Da ist ja noch Punkte für SEO, Barrierefreiheit und Best Practice, glaube ich, ne?
Ja.
Die versuche ich schon auf 100 zu bringen. Ich sag mal, Barrierefreiheit ist oft so ein Wert, der zwischen 95 und 100 schwankt. Was witzigerweise oft habe ich bei vielen Websites, egal ob ich das Design gemacht habe oder auch nicht, dass die Buttons-Kontraste nicht ganz passen. Es liegt dann oft daran, dass die Schriftart auf Buttons zu dünn ist zum Beispiel, dass dann einfach das Kontrastverhältnis zu gering ist. Und dann gibt's halt ein paar Abzüge in der Barrierefreiheit. SEO, diesen Wert immer auf 100, also wenn der in diesem Test nicht auf 100 ist, das ist schlecht, würde ich sagen, ja, weil das sind ja wirklich, da werden ja nur die Basics getestet, also wirklich Hierarchie wird überprüft, da wird geguckt, ob ein Title hinterlegt ist, ob Metadaten hinterlegt sind. Ja, also der muss auf 100 sein, also wenn der Entwickler das nicht geschafft hat, diesen Wert auf 100 zu bringen, dann hat er was falsch gemacht, dann hat er es nicht verstanden.
Okay, das ist auf jeden Fall ein Thema für eine weitere Folge. Barrierefreiheit ja auch, hatten wir ja schon mal angeteasert, weil das ein Thema ist, was, glaube ich, noch deutlich weitreichender ist. Also ihr peilt auf jeden Fall den grünen Wert an, oder was ist so ein Richtwert? Weil ich weiß noch, bei meiner allerersten Website, das lief damals noch über WordPress, davon kann man jetzt nun auch halten, was man möchte, habe ich mich ein bisschen erschrocken nach dem Lighthouse-Test, nach dem ersten Lighthouse-Test. Ja, du lachst, Felix, das ist so.
Ja, das ist leider Gottes, auch wenn wir kein Bashing machen wollen, ein bekanntes, das hatten Benni und ich eben genau das Thema.
Hatten wir gerade im Vorgespräch,
So ein bekanntes WordPress-Problem will ich eigentlich nicht sagen. Also ich habe ja im Zuge meines letzten LinkedIn-Beitrags habe ich ja so einen Website-Check, einen kostenfreien angeboten. Und ich hatte vier Webseiten, die ich überprüft habe, alle vier WordPress. Und alle vier hatten in der Performance schlecht bis sehr schlecht abgeschlossen. Und meiner Meinung nach liegt es daran, wie Benni das eben auch im Vorgespräch schon richtig erklärt hat, viele, die sich in WordPress die Seiten aufbauen, die sind ja in der Regel keine Entwickler. Also viele greifen halt auf dieses Tool zurück und machen es dann irgendwo selber. Und man sieht halt, wenn man sich die Seiten ein bisschen anguckt, diese Plugin-Wüsten, die sich dann aufbauen. Wir haben hier ein SEO-Plugin, was in meinen Augen auch noch Sinn macht, irgendwie ein Yoast SEO oder was weiß ich, Rank Math oder was auch immer es da noch gibt. Aber viele pflastern halt ihre Seite zu mit Plugins für alles Mögliche, weil man halt einfach nicht der Entwickler ist und sagen kann, okay, das kann ich jetzt über einen HTML-Code lösen. Und ja, das ist das eine Problem. Dann, wenn es in Richtung SEO geht, halt auch die Überschriften-Tags. Wenn man sich halt nicht mit CSS auskennt im Bereich WordPress, dann steuern halt viele ihre Überschriftengrößen oder ihre Schriftgrößen einfach über den H-Tag. Und dann erlebt man halt so Phänomene wie herzlich willkommen in der H1.
Oder du hast ganz viele H1en auf der Website auch, ja. Ist ganz, ganz normales, gängiges Problem, sag ich mal. Gerade bei, also Felix hat schön gesagt,
Michael gefällt nicht, was wir hier machen. Der winkt die ganze Zeit. Der will
das Ding ist, der Einstieg ist einfach in WordPress. Ja, und deswegen gibt es natürlich auch so viele WordPress-Websites.
Ja.
Das bedeutet aber auch, dass es dementsprechend verhältnismäßig viele schlechte WordPress-Websites gibt, was aber per se nicht heißt, dass WordPress ein schlechtes System ist. Ja.
Das Schöne ist, dass ich der Einzige von uns dreien bin, der nicht irgendwo aus diesem Coding-Programmierer-Umfeld im Hintergrund kommt. Oder da irgendwo eine Weile mit Typo 3 oder sonst SEO, sonst irgendwas gearbeitet hat. Das heißt, ich kann aus der Laienperspektive rechtzeitig intervenieren, wenn es in eine Art Nerd-Talk verfällt.
Ich dachte, du wolltest Memes aufbauen. Also wir machen Michael Kaufhold-Memes aus unserem Podcast. Mhm. Wenn wir zwei, Benni und ich, wenn wir abschweifen und du dann cool im Hintergrund anfängst zu winken. Das ist eigentlich auch ganz gut.
Felix, du hast ja jetzt Zeit. Das ist eine gute
Idee. Ja, ich habe ohne Ende Zeit.
Gab es gerade was, wo du sagst, da hast du was nicht verstanden? Also was dann eventuell auch die Zuschauerinnen nicht verstehen könnte?
Ja. Und zwar in Felix seiner letzten Ausführung. Also klar, unser Podcast beschäftigt sich ja stark mit Websites und so weiter. Aber gehen wir vielleicht einfach mal davon aus, dass jetzt jemand zuhört, der gerade erst neu mit dem Thema Webseiten beschäftigt. Mhm. Was ist Ahrefs? Ahrefs oder Ahrefs und CSS, ja. Und was du gerade alles erzählt hast. So okay. Mal ganz kurz im Schnelldurchlauf für einen Fünfjährigen.
Benni, du machst CSS, ich mache Ahrefs.
Ist okay. Okay. Machen
ja,
wir so.
Wunderbar. Ja, die Ahrefs sind die Überschriftenhierarchie. Also das erkläre ich meinen Kunden immer so, dass du kannst dir eine Webseite vorstellen. Also gehen wir von einer Seite aus. Du hast eine Detailseite, eine Kategorieseite. Die kannst du dir vorstellen wie ein Buch. Das Buch hat einen Titel und der Titel von dem Buch steht in der H1-Überschrift. Dann ist die H1 damit abgegolten. Also wir haben auf einer Seite immer nur eine H1, die den Gesamttitel oder dieses wichtigste Keyword der kompletten Seite übernimmt. Also diesen Suchbegriff, wonach die Leute suchen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Nach herzlich willkommen sucht niemand, der zu irgendeiner Dienstleistung will. Und dann wird das Ganze untergliedert in H2 bis H6. Und damit kann man so ein bisschen die Struktur auf der Seite beeinflussen. Also, dass man wirklich sagt, okay, in der Regel unterscheiden die Schriftarten sich auch in der Größe, dass man halt eine gewisse Hierarchie da drin hat. Und die Wichtigkeit der oder die Wertigkeit dieser Überschriften nimmt auch von H2 bis H6 dann entsprechend ab. Und so kannst du halt ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie Google in erster Linie mal den Kontext deiner Seite wertet, um deine Seite auch den Leuten auszuspielen, die jetzt noch keinen Bezug zu dir und deiner Marke aufgebaut haben, sondern beispielsweise nach einem bestimmten, wie bei dir im Fall, Michael, nach Copywriting suchen. Da würde ich dann halt gucken, okay, welche Keywords gibt's im Bezug auf Copywriting? Gibt's vielleicht Keywords, für die es einfacher ist zu ranken? Das sind dann sogenannte Nischen-Keywords oder Longtail-Keywords, das schweift jetzt aber auch wieder ab. Und da baut man sich so ein Keyword-Set auf, was alles auf einen Bereich einzahlt und daraus baut man dann so eine Seite auf. Und da erlebt man leider Gottes, da wird halt seltenst drauf geachtet, was aber auch okay ist, weil die wenigsten sich halt mit dem Bereich auseinandersetzen. Ja, und da die Überleitung zu CSS, gerade in WordPress, wenn man jetzt kein Plugin oder so irgendwas nutzt, dann wird halt das CSS genutzt, um halt das Styling von den Schriften zu übernehmen. Und jetzt gebe ich den Stein weiter an Benni.
Nee. Jetzt hast du ja schon alles gesagt. Ja, das ist.
Nee, einfach nein.
Das ist ja im Prinzip auch genau das, was CSS macht. Wenn man sich mal eine Website anguckt, in der Basis ist es ja nur Text im Prinzip oder HTML, ja. Und das ist nicht formatiert. Also hat kein Styling, sieht auch nicht gut aus. Im Prinzip ist es Text, der einfach von oben nach unten durchläuft. Und so sehen auch die ganzen Überschriften alle gleich aus. Also es wäre theoretisch völlig egal, ob ich eine H1 oder eine H6 benutze. Es gibt übrigens auch nur H1 bis H6, also es gibt keine H7 mehr. No. Wäre völlig egal, was ich benutze, die würden alle gleich aussehen, solange ich denen kein Styling gebe. Und dieses Styling mache ich eben mit dem CSS. Und was Felix ja schon sagt, einmal gibt es natürlich das, was Google liest und da muss die Hierarchie passen. Es gibt eine H1 und dann geht es eben weiter, H2, H3, H4. Was aber natürlich auch nicht bedeutet, dass es dann mit H6 einfach aufhört und es darf keine Zwischenschritte geben. Also es darf auch eine H2 geben. Unter dieser H2 sind zwei H3en, wenn man so will. Ja. Und dann geht's wieder mit H2 los. Ja, das ist im Prinzip, muss man es, glaube ich, vielleicht eher so sehen, dass es Überschriften für Sektionen sind. Da benutze ich so in der technischen Umsetzung dann die H2. Innerhalb der Sektion sind dann vielleicht nochmal zwei Blöcke, die jeweils auch wieder eine Überschrift haben. Und das wäre dann die H3. Und darin könnte dann wieder Inhalt sein, ja. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es oft bei H3 aufhört. Ja, die letzten Websites, die ich so gemacht habe, gibt schon keine H4 mehr. Es ist manchmal so, wenn jetzt, wenn für Kunden ein Blog angelegt wird, dann gibt es da solche Rich Snippet-Elemente, was im Prinzip einfach nur heißt, dass es, jetzt mal einfach erklärt, formatierbarer Text ist. Und innerhalb dieses Textes lassen sich einfach auch Überschriften setzen und da können Kunden dann auch natürlich eine H4 setzen, wenn sie das möchten. Mir ist eigentlich immer nur wichtig, mach keine zweite H1. Wenn die Hierarchie oder die Reihenfolge auch nicht ganz passt, wenn mal eine H3 über eine H2 steht, meine Erfahrung, das straft Google jetzt auch nicht zu krass ab. Es wird zwar bei den Tests darauf hingewiesen, dass die Hierarchie nicht eingehalten wurde, Aber es ist jetzt kein Todesurteil für die Website, wenn mal die Reihenfolge nicht ganz passt. Aber das mit der H1, das ist, glaube ich, essentiell, weil das einfach die Hauptüberschrift ist, wie du das mit dem Buchbeispiel im Prinzip ist, es das Titelblatt, wenn man so will, ist die H1, die gibt es einfach nur einmal. Jetzt aber wieder den Schwung zum CSS, weil wir gerade die technische Hierarchie hatten, was eben die H1 besser 6 bedeutet, und im CSS oder im Styling oder im Design, brechen wir es mal runter, kann ich natürlich den Überschriften verschiedene Größen geben und die so natürlich hierarchisch nochmal aufbauen und denen mehr oder weniger Wichtigkeit geben oder auch dementsprechend den Blick des Kunden auf einen gewissen Punkt lenken, indem ich natürlich eine Headline größer mache oder fett mache oder in einer bestimmten Farbe mache. Aber das gilt nicht nur für Überschriften, das Visuelle gilt natürlich für alles. Ja. Das kann ich auf Bilder anwenden, wo auch immer ich den Kunden oder den Besucher der Website zuerst hinlenken möchte. Das ist was auf einer Website auch ganz oft vergessen wird, ja. Also ich Felix vielleicht auch schon gesehen oder Michael, du vielleicht auch schon oder Feedback bekommen, wie macht das Logo größer. Das ist so, dass ich glaube, jeder Designer kennt dieses Feedback, Logo größer. Ja. Es ist wirklich gängig, ja. Ich hatte es auch schon öfter jetzt. Das Ding ist, das Logo ist wirklich wahrscheinlich eins der unwichtigsten Elemente auf der Website. Es ist schön, dass es da ist, es soll auch erkennbar sein, aber es ist nicht über dem Inhalt der Website.
Das will aber keiner hören, Benni.
Das will keiner hören. Man hat ja auch Geld ausgegeben für ein Logo, ja. Man hat ja sich da was überlegt, ja, oder vielleicht hat der Schwager des Cousins gemacht oder so, das Logo. Das will man natürlich zeigen. Das sieht ganz toll aus. Ja, aber es ist halt nicht das Wichtigste. Oder auch, es gibt natürlich auch Logos, in denen dann noch Text drin steht, so ganz klein, also was man eben macht. Und dann möchte man natürlich auch, dass dieser kleine Text sichtbar ist. Aber der kleine Text hat halt für SEO halt keine Relevanz. Das ist halt, außer du hast vielleicht einen Alttext drin, ne, wo du dann doch immer das beschreibst, aber im Prinzip ist es Quatsch, ja. Mal einfach gesagt, ja.
Zum Thema Logos und Design auf Webseiten können wir uns ja dann nochmal extra
jemanden dazu. Da können wir uns natürlich nochmal jemanden dazu holen, genau.
Da schweben mir auch schon ein paar Leute vor.
Ja. Aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an mit dem Logo, weil dieses nur gerade als kleiner Ausschwenk, macht das Logo mal größer. Vielleicht sollte man umgekehrt darüber nachdenken, ob das Logo einfach zu kleinteilig ist, wenn man es immer größer machen muss. Vielleicht ist dann so ist einfach zu viel auf dem Logo.
Ich meine, wir reden jetzt ja nicht groß über Design, aber Design hat sich ja schon noch so weiterentwickelt, dass es auch das muss responsive funktionieren, also auch ein Logo muss im Prinzip responsive sein, auch wenn du es klein ziehst, muss erkennbar sein, was es ist, und wenn du es groß ziehst, dann muss es auch immer noch passen. Und diese Logos, die waren einfach, früher war das relativ normal, dass du das Logo hattest und da stand dann noch drin, was du machst. Mal Kfz-Meister XY oder was auch immer. Und das haben natürlich viele noch, dieses alte Logo, weil die natürlich auch oder oft nicht bereit sind, Geld auszugeben, das Logo neu zu machen. Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, was dahinter steckt. Denkt man an die Autos, die beklebt sind mit deinem Logo und was weiß ich, Visitenkarten, Flyer, XY. Das ist ja schon natürlich viel. Das ist für viele so ältere Unternehmen natürlich schwierig, da einfach zu sagen, wir machen jetzt mal kurz ein neues Logo. Wobei es immer die Option gibt, ein Logo für die Website zu machen, ja, wo du sagst, wir machen da eine abgespeckte Version, da ist einfach nur unser Markenzeichen drin, vielleicht mit der Wortmarke oder so und keinem Slogan oder so. Aber genug jetzt über das Logo. Wir waren ja gerade noch beim Styling, ja, und da hat man, glaube ich, alles dazu gesagt. Michael, du hast aber gerade noch gewunken, habe ich gesehen, hast du da noch einen
Einwand? Einfach die Frage, wie die CI aufgestellt ist. Ja, ich habe mein Winken. Felix, wir machen da irgendwie
machen wir Memes draus. Besorgt ihr mir noch einen Greenscreen, bitte? Dann können wir dich auch wunderbar ausschneiden, können ein paar GIFs auch für Instagram da draus machen.
Wird gemacht. Kommt auf die Wunschliste.
Ist ja bald Weihnachten.
Aber um das. Ja, fast. Ich habe auch bald Geburtstag, also von daher kommt auf die Liste. Aber um das nochmal abzuschließen, das Thema mit den H1 bis H6 Überschriften auch aus der Textperspektive. Letztendlich machst du deinen Text ja nicht allein für Google. Also klar, SEO ist wichtig, aber es geht ja erstmal darum, dass auch die Menschen, die am Ende deiner Dienstleistung kaufen, auf deine Seite kommen und damit auch was anfangen können. Und die verschiedenen Überschriftenhierarchien dienen ja am Ende auch der Lesbarkeit. Ja. Also dass ich wie Kapitel in einem Buch oder in einer Facharbeit oder was weiß ich wo, oder von mir aus auch in einem Kochrezept, dass ich halt weiß, was gehört wozu und dafür dienst du letztendlich oder nutzt du letztendlich, um das heruntergebrochen zu haben, einfach die Überschriften. Aber jetzt genug mit Überschriften und da zu diesem Thema. Wie finde ich denn die verschiedenen Keywords für mich raus, Felix? Du hast es vorhin angesprochen mit Longtail-Keywords und Nischen-Keywords und wie sie alle heißen. Wir sprechen ja über Tools. Bisher haben wir ja nur über den Lighthouse-Test gesprochen.
Genau. Also Tools, ich würde als das Einfachste ist wirklich, man kennt ja seine Wettbewerber. Ich würde in erster Linie mal auf die Wettbewerberseiten gehen und dann gibt's so ein Tool oder eine Chrome-Extension, die nennt sich SEOMeter One-Click oder SEOMeter in One-Click. Die kann man sich installieren in Chrome und die kann man dann aktivieren bei seinem Gegenüber, bei seinem Wettbewerber auf der Seite. Und dann würde ich in erster Linie mal gucken, was hat dieser Wettbewerber für Keywords auf seiner Seite eingesetzt. Wenn man jetzt noch nicht zu tief in die Materie einsteigen will, aber das gibt so einen ersten Anhaltspunkt. Was für mich aber eigentlich noch viel wichtiger ist, gerade in Bezug da, wenn die Webseite schon ein bisschen länger aktiv ist, ist die Google Search Konsole, dass man einfach da die nativen Begriffe rauszieht, also wirklich die Begriffe, die Leute in Google eintragen, wo entweder deine Seite für angezeigt wird, dann bekommst du eine Impression quasi in der Datenbank oder vielleicht sogar einen Klick daraus generierst. Und da bekommt man halt wirklich die Hinweise von den Keywords, wonach die Leute wirklich suchen, die auf deine Seite gehen. Also so baue ich mir zum Beispiel jetzt meine Keyword-Sets nach und nach auf. Kleiner Exkurs, ich habe mir gestern einen eigenen Custom-GPT gebaut, der mir quasi eine CSV-Datei, die ich mir exportieren kann aus der Search-Konsole, da sind dann quasi alle Daten drin zu den Suchbegriffen, die lade ich in diesen Custom-GPT hoch und der clustert mir die nach dem wichtigsten Keyword und packt die dazugehörigen Keywords mit in eine Liste rein und ich kann mir so quasi ein komplettes Keyword-Set aufbauen, worüber ich dann Seiten schreiben kann. Und habe direkt die Anhaltswerte aus der Zielgruppe, ist halt viel, viel wertvoller für mich, weil ich weiß, danach wird halt wirklich gesucht. In dem Bezug. Und ja, ansonsten die einfachste und vielleicht sogar im ersten Schritt kostengünstigste Variante ist die Ubersuggest Extension. Gibt's, glaube ich, in der kleinen Version auch als freien Begriff oder als freie Version. Da hat man die Möglichkeit, einfach mal ein Keyword einzutragen und bekommt dann angezeigt, wie oft wird danach gesucht, wie schwierig ist es für das Keyword, wirklich auf die ersten Plätze in Google zu kommen. Die Wettbewerber kann man da drin sehen, wer rankt dafür. Es werden noch Keywords angezeigt, die vielleicht ähnlich sind, diese eben angesprochenen Longtail-Keywords, also die aus mehreren Einzelbegriffen bestehen. Ja, und das wären so meine Ansätze.
Felix, da eine Frage dazu. Wie schaffst du bei deinen Kunden realistische Erwartungen an die Keywords, wenn es jetzt um das Thema Schwierigkeit zum Beispiel geht? Ich habe vielleicht mal als Beispiel oder als allgemeiner Begriff, nehmen wir jetzt meine Branche oder mein Bereich. Das Keyword Webdesign, das ist unschaffbar, da sag ich mal als Freelancer oder mit einer kleinen Website da irgendwie hochzukommen im Ranking. Da habe ich ja, ist ja vorhin schon gesagt, ich habe ja Möglichkeiten mit Longtail-Keywords zu arbeiten. Ja. Wie schaffst du das oder wie trägst du das an Kunden ran, dass der das auch zum einen natürlich auch versteht, dass man mit einem allgemeinen Begriff eher wenig Chancen hat. Und genau, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Das wäre mal interessant.
Ja, das hängt ein bisschen von der, wie du dort schon gesagt hast, von der Seite ab. Also wenn man gerade eine neue Seite hat, die Seiten werden in so eine Autorität eingestuft. Also jede Seite hat eine gewisse Domain Authority, wie zum Beispiel Wikipedia beispielsweise. Die haben eine relativ hohe Domain Authority. Deswegen ist es immer gut, wenn man von Wikipedia einen Backlink bekommt, was deine Seite auch wieder aufwertet. Aber da schweifen wir jetzt wieder zu sehr ab. Also ich würde da wirklich gucken, dass gerade bei neuen Seiten sollte die Suchschwierigkeit, dieser Wert SD in den Keywords, der sollte meiner Meinung nach nicht großartig über 35 gehen. Ist so meine grobe Einschätzung. Also alles, was jetzt irgendwie 40 aufwärts ist, ist die Wahrscheinlichkeit, gerade mit einer neuen Seite dafür zu ranken, relativ gering. Was aber nicht heißt, dass man vielleicht für kleinere Keywords sich erstmal die Domain Authority aufbaut. Und dann nach und nach sich wirklich die nächstgrößeren Keyword-Sets halt packt. Und ja, zum Beispiel, man kann ja auch erstmal in der Region, dass man seine Region eingibt, dass du zum Beispiel Webdesign Heidelberg oder so einträgst, wird dann ein kleineres Suchvolumen haben, aber eine einfache Möglichkeit dafür zu ranken. Genauso der Michael, wenn er Copywriting Erfurt, wird auch ein geringeres Suchvolumen haben als Copywriting insgesamt, weil Copywriting geht ja dann schon auch über Deutschland hinaus. Aber Copywriting Erfurt wird ja schon irgendwo in diesem Bereich dann eingesiedelt sein.
Man kann es natürlich auch immer so, noch weiter runterbrechen. Ne? Also ich habe früher in einer Agentur gearbeitet, auch im Performance Marketing, und wir haben für einen Kunden mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Industrieteppiche, glaube ich, haben die so Industrieteppichreinigung, so war es, glaube ich. Und wir haben dann wirklich für jeden Ort der im Umkreis war, haben wir praktisch Seiten generiert. Da war eine WordPress-Page damals, gibt es irgendwie auch ein Plugin, mit dem du so random Inhalte quasi setzen kannst. Also du definierst die Inhalte und die werden dann einfach zufällig auf dieser Seite verteilt, inklusive dem Namen des Ortes oder der Region, wie auch immer. Und so konnten wir die Rankings relativ gut pushen. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist schon, glaube ich, jetzt fast 5 Jahre her. Also bei Google ändert sich natürlich viel und die stufen definitiv wahrscheinlich auch so Content inzwischen anders ein. Vielleicht strafen die sowas sogar ab, weil die Möglichkeit, dass du da Duplicate-Content hast, also gedoppelten ja. Content oder kopierten Content hast, ist natürlich schon recht hoch. Und das mag Google natürlich gar nicht.
Ja, wäre jetzt auch mein Einwand gewesen. Also ich glaube, damit schießt man sich ein Eigentor. Wenn man das nicht
auf jeden Fall mit Vorsicht zu benutzen, ja, das ist so ein bisschen wie mit den KI-Texten, die sollte man auch mit Vorsicht benutzen, würde ich sagen. Ja.
Wobei, da habe ich mich jetzt mit einem SEOler unterhalten und der nutzt mittlerweile auch ganz intensiv KI, um seine Texte zu generieren, und hat da super Erfahrungen mitgemacht.
Also rein KI oder passt er die nochmal an?
Genau, so wie du sagst. Also der nutzt KI, um quasi erstmal sich eine Outline zu bauen, um sich in die Outline schon mal Vorlagentexte reinzubasteln und geht dann natürlich nochmal mit einem gesunden Menschenverstand ja. drüber. Aber das wäre auch meine Empfehlung. Also dass man zumindest sich diese erste Arbeit ein bisschen leichter macht, um erstmal die Content-Ideen zu sammeln. Ich nutze ja auch Keyword-Tools, um die Texte für meine Kunden aufzubauen, wo ich dann auf Basis von den Wettbewerbsanalysen wirklich erstmal mir eine Outline bauen lasse mit Themen, die entweder noch nicht behandelt sind oder die ich vielleicht besser behandeln kann. Also darum geht's ja im Endeffekt. Du sollst ja nicht das Gleiche machen, was dein Wettbewerb macht, sondern im besten Fall sollst du die Fragen deiner Zielgruppe mit deinem Content besser bearbeiten als dein Wettbewerb. Und dadurch schaffst du es halt, wie Michael eben sagte, halt in Google weiter nach oben, weil in erster Linie guckt erstmal Google und der Algorithmus von Google auf deine Webseite und versucht, die in eine bestimmte Nische einzusortieren. Aber was dann nachher viel mehr zählt, sind halt wieder die User Experience, also was passiert mit dem User auf deiner Seite, wie lange bleibt er auf der Seite, da werden ja ganz viele Messwerte dann getrackt, um halt einfach zu gucken, geht er vielleicht über die Suche auf deine Seite und bewegt sich dann auf deiner Seite tiefer rein in andere Themen. Wird ja besser gewertet, als wenn der auf deine Seite geht, fühlt sich gar nicht angesprochen und springt wieder zurück und geht dann auf die nächst niedrigere Seite und findet da seine Lösung. Das sind ja alles Signale, die nachher an Google zurückgesendet werden und so finden halt gerade auf der ersten Seite halt auch, ja, du bist heute auf Platz 1 und morgen bist du auf Platz 5 und das können schon so Punkte dafür sein.
Ja, das ist ja ein sehr dynamisches Umfeld. Ja,
mega dynamisch. Aber auch. Also es schwankt auch teilweise täglich, ne, du kannst dir täglich Rankings angucken, da bist du mal auf, also wenn es mal gut läuft, mal auf Platz 1, andere mal wieder auf Platz 4. Das ist da ganz normal. Ne? Da darf man sich, glaube ich, auch da nicht verrückt machen. Also täglich in die Rankings reinzugucken, ist, glaube ich, eh keine gute Entscheidung. Einmal die Woche.
Da hast ja. du ja zusätzlich ja. noch die Performance-Rankings, die kommen ja noch dazu.
Ja. Eben, ja.
Aber um das abzuschließen, auch vor allen Dingen mit Blick auf die Uhr, wenn ich mir bedenke, dass wir nun Shorty machen wollten und jetzt schon wieder bei 28 Minuten sind. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung in den nächsten Folgen, mit allen dreien ein Shorty aufzunehmen. Aber wir geben das nicht auf.
Du wolltest aber noch was zum Thema Texttools sagen. Wollt ihr auch noch ein bisschen mit dabei erzählen?
Genau, um das jetzt, sag ich mal, einfach abzuschließen, ist ja, wir können übrigens auch mal eine Folge zur KI machen, das ist mir gerade noch so als Thema gekommen. Du musst ja unterscheiden, ob du jetzt, sag ich mal, du hast jetzt wirklich generative KI oder du sagst, du nutzt die KI nur unterstützend. Wie du oder wie ich das ja im Texten auch mache, mit verschiedenen KI-Tools zur Ideenfindung, aber auch letztendlich nochmal zur Überprüfung. Du hast ja da Möglichkeiten wie Wortliga zum Beispiel, wie die Duden-Rechtschreibprüfung, die dann einfach nochmal über so banale Dinge drüber gehen, wie Satzbau, Grammatik, Lesbarkeit. Also wie, sag ich mal, auf welchem Sprachniveau bewegt sich dein Text? Ist der leicht verständlich? Ist der eher sehr fachspezifisch? Also hast du so ewig lange Schachtelsätze? Hast du vielleicht irgendwo zu komplexe Wörter drin? Wiederholst du dich irgendwo drin? Also das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, was ja auch auf jeden Fall nochmal dazu kommt und die Lesbarkeit deines Textes da auf jeden Fall nochmal mein Vielfaches verbessert. Ja. Und mit diesen Worten würde ich tatsächlich die Folge für heute auch beenden oder die Folge zu den Tools zur Website-Optimierung beenden. Ich bin mir ganz sicher, dass Felix und Benjamin und auch ja ich in einem gewissen Maße dann noch ganz viele andere Themen finden werden. Vielleicht machen wir da einfach nochmal eine Wiederholung draus oder eine Fortsetzungsfolge draus. In diesem Sinne, an dich da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast, gerne auch mit Text und selbstverständlich nur 5 Sterne, ansonsten...
Ansonsten nicht, ansonsten wirklich, da brauchen wir nicht.
Ansonsten nicht, genau. Und dann, wenn es dir nicht gefallen hat, dann gib halt trotzdem 5 Sterne, aber es ist halt, ne? In diesem Sinne, ich danke dir fürs Einschalten und bis nächste Woche, bis zur neuen Episode.
Ciao. Bis dann, ciao, ciao.